Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. So, so gut ist er. Ja, liebe Gemeinde, manchmal sind wir ganz unten im Leben. Manchmal haben wir Fehler gemacht, manchmal stehen wir vor Problemen und wir wissen gar nicht, wie kann es denn weitergehen. Und genau da finden wir Jakob. Wir haben gerade von ihm gehört in der Lesung. Und genau da, mitten im Chaos seines Lebens, begegnet ihm Gott. Unser Thema heute, Gott ganz nahe, mitten im Leben. Erstens ein Mensch wie wir. Lass uns mal Jakob anschauen. Ist Jakob für uns ein Vorbild, wenn wir so hören? Jetzt aus der Geschichte wird es nicht deutlich, muss man die Geschichte kennen. Deswegen erzähle ich sie ein bisschen. Er hat seinen Bruder betrogen und gleich zweimal, hat gelogen, hat getrickst, alles an sich gerissen, eine wirkliche Familiensaga, könnte man sagen. Aber irgendwie tut Jakob ja auch einfach nur das, was seine Mutter ihm sagt. Ja, Muttersöhnchen manchmal. Aber seine Mutter, und die hatte schließlich von Gott gehört, schon bei der Geburt, Zwillinge, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Viele kennen die Geschichte, manche vielleicht nicht. Es geht um den Erstgeburtssegen in dieser Familie. Der Erstgeborene Esau, Jakobs Zwillingsbruder, ein Raubein, Jäger, und der Vater Isaak scheint ihm etwas mehr zugetan als dem anderen Sohn. Jakob, der Hirte, Liebling der Mutter Rebekka. Als Isaak Esau zum Segen ruft, ja, sie waren ja schon erwachsen, die Jungs, und der Isaak so zu kurz vor dem Sterben, da wollte er noch was Gutes zu essen haben. Ja, also er liebte das Wildbret seines Sohnes Esau, der war nämlich Jäger, und hat gesagt, jetzt jagst du mir was Schönes und dann bereitest du es mir zu und dann esse ich das und dann segne ich dich. Und während also Esau auf der Jagd ist, Rebekka, die Mutter, ruft Jakob, sagt, du hol mir ein Ziegenböcklein von deiner Herde und ich bereite es zu und dann mache ich die Haare sozusagen von dem Fell auf die Arme. Warum? Weil Esau ein Haariger war, ja, und Jakob nicht. Gesagt, getan, so wurde es berichtet, und der Jakob geht sozusagen mit dem Fell an den Armen und trägt dem Vater das Essen vor und er sagt, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Arme sind Esaus Arme. Also es ist schon ein bisschen unsicher. Aber er segnet ihn dann mit dem vollen Erstgeburtssegen. Und dann kann man sich schon überlegen, was passiert jetzt? Esau kommt zurück, will auch gesegnet werden. Und Isaak erschrickt. Esau war doch da. Es war Jakob. Okay, und dann ist der Bruder sauer, stinksauer. Kann man sich vorstellen, der Familiensegen hängt mega schief. Und er schwört, seinen Bruder zu töten, aber erst, wenn der Vater tot ist. Also entscheiden Rebekka und Isaak, keine Ahnung, wie dieses dann unter sich ausgemacht haben, den Jakob doch wegzuschicken, in Sicherheit zu seinem Onkel Laban, und dass er dort heiratet und Familie, sozusagen Töchter, eine Tochter aus der Familie holt. So, und jetzt ist also Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Und da finden wir ihn jetzt in dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Jakob allein hat Angst, vielleicht ein schlechtes Gewissen. Er legt sich in der Wüste schlafen und als Kopfkissen nimmt er einen Stein. Mehr hat er nicht. Jetzt mal eine Frage, erkennen wir uns vielleicht wieder? Wir wollen ein Ziel erreichen, und zwar auf unsere Weise. Wir kämpfen, vielleicht tricksen wir ja ein bisschen. Und manchmal bauen wir auch mächtig Mist. Und dann stehen wir da mit leeren Händen, so wie Jakob. Zweitens, Gott überrascht, er kommt, wo wir ihn nicht erwarten. Und mitten da passiert es, Jakob schläft, er träumt von einer Leiter. Eine Leiter, die Himmel und Erde verbindet, und Engel steigen rauf und runter. Und dann spricht Gott im Traum zu ihm. Und das Wie und Was ist total überraschend. Gott sagt nicht, du Lügner, du Betrüger, pass mal auf, was machst du hier eigentlich? Nein, gar nicht. Kein Vorwurf, kein Rauswurf. Fast erinnert die Reaktion Gottes an den Vater im verlorenen Sohn, den er von Jesus erzählt. Ganz zugewandt zu diesem Jakob spricht er und sagt, ich bin da, ich bleibe bei dir, ich verlasse dich nicht. Das darfst du mir auf der Zunge zergehen lassen, mal tief in dein Herz sacken lassen. Liebe Gemeinde, ist die Botschaft, Gott ist näher, als wir denken. Und er ist nicht erst da, wenn wir perfekt sind, nicht erst, wenn wir alles im Griff haben, sondern gerade, wenn wir am Ende sind. Auch dann, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir alles vermasselt haben, dann ist er da. Drittens, zuerst Israel. Lass uns hier mal einen Moment in die Haut der ersten Hörer schlüpfen, die diese Geschichte hörten. Ihnen galt ja zuerst diese Botschaft, nämlich den Juden. Es ist der Beginn dieses Gottesvolkes. Wir erinnern uns, die Geschichte geht ja weiter. Denn wer ist denn Jakob? Viele Jahre später macht er sich auf den Rückweg, hat mittlerweile eine große Familie, und will jetzt seinem Bruder Esau begegnen. Er hofft auf Versöhnung. Und da kommt es zu einem geheimnisvollen Kampf, bevor er Esau begegnet, am Jabbok, seinem Fluss. Und da kämpft Gott mit Engel, mit dem Engel Gottes sozusagen, heißt es in der Schrift, müsst ihr mal ganz lesen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, sagt Jakob. Und dann spricht Gott zu ihm, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft. Und Israel heißt Gottes Streiter. Ja? Also, obwohl Jakob seinen Bruder Esau um den Erstgeburtssegen betrogen hat, obwohl er allein in der Wildnis auf der Flucht war, obwohl viele jetzt denken, ja, Gott muss ihn ja verlassen haben, passiert eben genau das Gegenteil. Gott begegnet ihm an einem einsamen Ort, er spricht zu ihm und bestätigt alle Verheißungen, die er schon Abraham, Jakobs und Jakobs Vater Isaak gegeben hatte. Und er sagt, das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und er sichert Jakob seine Gegenwart zu und verspricht, ihn zu segnen, wohin er auch geht. Und für die ersten Hörer, ja für die Juden, ist das die bahnbrechende Botschaft. Gott ist grundsätzlich nicht an irgendeinen Ort gebunden, sondern überall kann er sich offenbaren, auch wenn es später dann den Tempel gibt. Gott ist überall. Und zweitens, Jakob, der Betrüger, wird von Gott auserwählt. Das zeigt, Gottes Gnade ist nicht abhängig vom Verhalten seiner Kinder. Ja, dass wir perfekt und fehlerfrei sind. Auch Jakob nicht. Das heißt, diese Geschichte legitimiert Jakob und seine Nachkommen als auserwähltes Volk Gottes. Seine Bestätigung, dass Gott zu seiner Verheißung hält, an dieser festhält, auch wenn der Mensch scheitert. Und das ist ein großer Trost für uns, dazu komme ich gleich. Das heißt, wir müssen klar sagen, dieses Wort gilt zuerst Israel. Gott macht Jakob zum Stammvater Israels. Und dieses Versprechen ist an das jüdische Volk gerichtet. Und Gott steht bis heute zu diesem Volk. Und darum sprechen wir auch von der bleibenden Erwählung Israels. Und darum haben wir als Christen so eine ganz besondere Beziehung zu Israel. Weil ja Jesus, der Messias, aus diesem Volk kommt. Und zwar unabhängig davon, was politisch ist. Einfach, weil Gott erwählt hat. Und weil es Gottes geliebtes Volk ist. Und wir als Christen ja aus diesem Volk herauskommen, irgendwie, ja, geistlich. Okay, viertens, dann auch für uns. Also durch den Juden, Jesus Christus, den wir hier sehen am Kreuz, der bekannterweise auch auferstanden ist, durch diesen Juden öffnet Gott diese Verheißung jetzt für uns alle. Jahrhunderte später begegnet Jesus dem Pharisäer Nikodemus bei Nacht. Ein Jude, ein Gelehrter, ein frommer Mann. Er ist von Jesus beeindruckt, aber er kapiert die geistlichen Dinge nicht. Er sagt, wie kann man denn von Neuem geboren werden? Wie kann man denn zu Gott kommen? Wie geht denn das so? Ja, und dann sagt Jesus, du bist ein Meister der Lehre Israels und du weißt es nicht. Ja, und dann sagt er was, knüpft Jesus genau an diesen Traum von Jakob an und sagt, er ist der, der aus dem Himmel gekommen ist. Also Jesus ist aus dem Himmel gekommen und im Johannesevangelium, Johannes 1, 51, sagt Jesus zu seinen Jüngern, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Menschensohn. Was für eine Aussage. Jesus ist nicht einer, der eine Leiter bringt, noch eine, sondern er ist die Leiter. Die Brücke, die Jakob in seinem Traum sah, war ein Bild. Jesus ist die Realität. Er ist der Menschensohn, der vom Himmel herabgekommen ist, um unsere Verbindung mit Gott wiederherzustellen. Was für eine herrliche Wahrheit. Für alle, die angestrengt suchen, irgendwie zu Gott zu kommen. Irgendwie eine religiöse Leiter hochzuklettern. Aus eigener Kraft versuchen. Nein, brauchst du nicht. Gott ist schon zu dir gekommen. Gott ist schon heruntergeklettert sozusagen. Die Engel Gottes steigen nicht mehr auf irgendeiner Holzleiter oder sonstigen Leiter rauf und runter. Nein, Jesus ist die Verbindung, der Weg zum Vater. Er macht das Unsichtbare sichtbar. Und damit hat Jesus die Verheißung, die ursprünglich den Juden galt, auf alle Menschen oder allen Menschen zugänglich gemacht, auch für uns. Fünftens, Gott mitten im Alltag. Kommen wir zurück zum Text, zurück zur Geschichte. Jakob wacht also auf und er sagt, der Herr ist hier und ich habe es nicht gewusst. Kennen wir das? Vielen Menschen geht es uns selber so, Gott war ja da, da war doch was. Ja, wir denken oft, Gott ist irgendwo. Gott ist nicht da und wir trennen oft unser Leben ja in Alltag und Glaube. Also in meinem Beruf, da muss ich alles ganz alleine machen, da geht alles aus dem Verstand und es ist klar, weiß ich alles, wie das geht. Und wenn ich, da kommt jetzt gerade die Geschichte von Petrus, ja. Jesus ist ja den Jüngern auch, gerade Petrus, in seinem eigenen Beruf begegnet. Und er war in seinem Beruf frustriert, weil er nichts gefangen hat und dann sagt er, geh noch mal raus. Und dann sagt er, na klar, du wirst es wissen, ja, ich bin der Fischer und ich habe nichts gefangen die ganze Nacht, ja, was... Aber, okay, weil du es bist. Auf dein Wort mache ich's. Und er macht's. Und bumm, die Netze sind voll. Ja, also Gott kann auch in deinem Berufsleben, will da reinsprechen. Wenn du fragst, wo ist Gott? Gott ist da. Das sagt die Geschichte. Er ist im Krankenhaus, wenn du da rein musst. Wenn du eine schlimme Diagnose plötzlich bekommst. Er ist da. Wenn die Angst groß ist, am Arbeitsplatz, wenn der Druck erhöht ist, ist er da. Am Küchentisch, wenn die Sorgen zu schwer werden, ist er da. In der Gemeinde, wenn wir heute zusammen beten oder immer, wenn wir zusammenkommen und Gott loben, ist er da. Wenn du dich entscheidest, Gott unter allen Umständen zu loben, ist er da. Immer. Die Frage ist, rechnen wir mit ihm? Die Frage ist, glauben wir ihm? Die Frage ist, darf er der Herr unseres Lebens sein, unseres ganzen Lebens? Überlassen wir ihm auch die Führung? Sind wir bereit dazu? Oder merken wir erst später, wie Jakob, Gott war hier, ich habe ihn nicht erkannt. Ist auch schon toll, wenn wir es überhaupt merken, dass er da ist. Und zuletzt, unsere Antwort, ein Betelbaum. Was macht Jakob? Er nimmt einen Stein, gießt Öl darüber und sagt, das ist Bet-El. Bet, Haus, El, Gott, also Haus Gottes, ein Haus Gottes. Und er macht aus einem gewöhnlichen Ort einen Ort der Begegnung. Und wir können das auch. Es ist ja schon eine Wirklichkeit, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihn zum Retter und Herrn unseres Lebens gemacht haben, wenn wir ihm unser Leben geben und gegeben haben, in dem Moment, wo ein Mensch glaubt, dass Jesus den Abstand zwischen Gott und uns aufgehoben hat, in dem Moment, wo er glaubt, dass Gott sozusagen die Leiter heruntergestiegen ist zu uns, dann ist dieser Mensch ein Haus Gottes. Oder ein Tempel Gottes, sagt die Bibel, das Neue Testament. Wir sind dann Christusträger, wir haben ihn in uns, der Heilige Geist kommt auf uns. Wir sind eine ganz neue Schöpfung. Dann wohnt der Heilige Geist in uns und wir tragen Gott überall hin. Wo wir sind, ist auch Gott mit uns. Und er will uns überall nahe sein, überall leiten. Und so kann auch unser Zuhause ein Bet-El werden. Und dazu möchte ich euch ermutigen, immer wieder. Es gibt so viele Christen, die lassen Gott irgendwie zu Hause, kommt er nicht so vor. Nicht beim Tischgebet, nicht bei der Andacht, nicht beim Bibellesen. So und es ist so manchmal wie so ein gelebter, also ein christlicher Atheismus. Und Gott muss man schon ins Haus holen. damit er da sein kann. Natürlich ist er immer da, aber wir wollen ja, dass er in unser Bewusstsein kommt. Also betet zu Hause, macht euer Zuhause zu einem Ort des Gebets. Ladet ihn ein, sage ich auch den jungen Hochzeitspaaren immer, ja. Ihr prägt eure Kultur zu Hause. Ihr schafft es miteinander, könnt ihr sagen, und Gott ist in unserer Mitte. Wenn die Kinder kommen, Gott ist in unserer Mitte. Wir beten gemeinsam, wir halten Andacht gemeinsam, wir lesen die Bibel. Die Bibel ist genau wie in der Kirche ein offenes Buch zu Hause. Die Gemeinde ist ein Ort, ein Haus Gottes. Und dafür beten wir auch. Ja, jetzt die ganzen Gebetsabende. Morgen sind und übermorgen sind übrigens noch zwei. Herzliche Einladung. Es ist großartig. Wir glauben, dass an diesem Ort der Heilige Geist wirkt. Dass Gott gegenwärtig ist. Und es ist so schön, wenn wir das miteinander erleben. Und wenn wir beten, Herr, wenn Menschen hierher kommen, dann sollen sie spüren, dass Gott sie liebt. Spüren, dass hier etwas anderes ist. Ein Hunger entstehen. Gott ist nah. Ich ende mit einer Herausforderung. Die Geschichte von Jakob zeigt uns drei Dinge. Erstens, wir sind wie Jakob nicht perfekt. Ja, sogar schuldig gewordene Menschen. Die es immer wieder vermasseln, ja, im Angesicht Gottes. Wir kennen uns ja. Also ich kenne mich und ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich werde es auch nicht werden. Aber Gott geht's ums Herz. Dass unser Herz ihm immer zugewandt ist. Und sagt, hey, ich komme wieder zu dir. Er liebt diese Beziehung zu uns. Und er schenkt uns Gnade und die sollen wir jeden Tag und immer, wenn es nötig ist, annehmen. Die Gnade zur Vergebung und nicht rumlaufen mit irgendeiner Schuld, schlechten Gewissen, irgendwie. Es ist alles erledigt. Wir müssen es nur umsetzen, die Gnade annehmen und auch die Gnade der Veränderung. Gott lässt uns nicht, wie wir sind, sondern manchmal reibt es an uns, sagt, oh, meinst du wirklich, dass ich, willst du das wirklich? Ja. Es steht geschrieben und der Heilige Geist lässt uns nicht in Ruhe in manchen Dingen und er will uns weiterbringen. Ich möchte noch kurz Esau erwähnen. Ja, Esau ist ja so, ja, aber fragen sich viele, ja, was ist mit dem eigentlich passiert? Meistens wird nur Jakob erwähnt. Ich finde es so großartig. Diese ganze Geschichte ist eine riesige Versöhnungsgeschichte. Nämlich Esau, könnte man ja, also der Jakob kriecht ja fast hin zu ihm, ja, und schenkt ihm, was weiß ich, sein ganzes Vermögen oder also wahnsinnig viel will er ihm schenken und wieder gut machen und so. Und der Esau begegnet ihm voller Liebe am Ende und sagt, Bruder, was bringst du mir da, ja? Gott hat mich so reich gesegnet. Ich habe selber so viel bekommen. Und das finde ich so großartig. Also die ganze Angst fällt dann weg. Ja, wusste nicht, Jakob kann ihr wirklich vertrauen oder kriegt er doch noch eins drauf. Aber der scheint wirklich versöhnt zu sein, der Esau. Und das finde ich so großartig. Nicht nur der erwählte Jakob, also der den Erstgeburtssegen bekommen hat, sondern auch Esau. Und wenn wir manchmal vielleicht auf andere schauen und sagen, boah, der ist aber echt gesegnet. Ja, oder die. Und dann zu sagen, hey, zu verstehen, nein, Gott hat dich auch gesegnet. Anders, aber Gott geht an keinem vorbei. Und zweitens, Gott ist uns näher, als wir denken, gerade dann, wenn wir am Boden liegen. Das ist auch eine ganz wichtige Wahrheit. Und drittens, wir können Orte schaffen, wo Gottes Nähe spürbar wird. Bethel mitten im Alltag. Das liegt an uns, ja. Wir dürfen das tun für uns selber. Und deswegen die Frage auch am Schluss, hast du so einen Ort für dich? Wo ist dein persönliches Bethel mit Gott? Wo du gerne hingehst, wo du merkst, ah, da bin ich immer, weil das ist einfach mein fester Platz vielleicht für Gott, mit Gott. Rechnen wir mit ihm im Alltag. Ich möchte schließen und uns einladen, darüber nachzudenken. Vielleicht bist du heute hier und sagst, boah, das war jetzt gut zu hören. Ich bin auch so unvollkommen und ich kämpfe mit Dingen, ich habe Probleme, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und du hörst von der Gnade und Liebe Gottes. Nimm das heute an, dass Gott auf dich schaut und dich liebt. Und wenn du ihn noch gar nicht kennst, dann hör diese Botschaft, dass Gott in Jesus gekommen ist und nimm Jesus an. Sag Jesus, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe, aber ich möchte dich heute annehmen als mein Retter und Herr. Komm in mein Leben, ich will dir folgen. Lenke meine Schritte zu den Menschen, die mir weiterhelfen können. Und vielleicht kennst du Jesus schon, du gehst schon mit ihm, bist schon mit ihm unterwegs. Dann gilt auch für dich die Gnade, weil wir auch als Christen Probleme haben. Auch Christen manchmal gegen die Wand rennen oder sagen, was ist denn jetzt, wie geht's weiter? Dann vertrau Gott neu. Oder du wirst so ein Betel, sagst, Mensch, ich möchte das gerne haben für mein Leben. Wir wollen jetzt Gott loben und anbeten in den nächsten Liedern. Und ich lade euch ein, einfach darüber nachzusinnen, Gott euer Herz zu schenken. Und wem es hilft, der kann gerne vorkommende Kerze entzünden und sagt so, ich mache das hier fest, nimm diese Kerze. Manchmal brauchen wir was Haptisches, um einfach Dinge für uns festzumachen. Und ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir danken dir, dass du heute hier bist und dass du uns liebst. Herr, du bist einfach so wunderbar. Herr, du achtest nicht auf unsere Perfektion, ob wir alles hinkriegen, ob wir alles schaffen, fertig werden. Herr, sondern du schenkst einfach Gnade, weil du liebst und du bist auf der Suche nach unserem Herzen. Du willst Beziehung zu uns. Herr, dass wir dich suchen und uns von dir füllen und verändern lassen. Und du weißt, wo jeder steht heute Abend. Herr, lass diesen Ort jetzt zu einem Haus Gottes werden für jeden Einzelnen von uns heute Abend. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.